Wikipedia nach mir suchen, gibt es zwei Artikel von mir. Einen über den Althistoriker Jürgen Spieß und einen über den Gewichtheber Jürgen Spieß. Beim Gewichtheber habe ich natürlich ein anderes Foto von mir, auch einen anderen Lebenslauf. Also, dass Sie da nicht erschrecken, wenn Sie das sehen. Also, der Kaiser Konstantin. Zunächst habe ich mich mit dem beschäftigt vor einigen Jahren, als durch das Buch von Dan Brown, Sakrileg, der Kaiser Konstantin unter die Bösewichte eingeordnet wurde. Das ist ja wie ein Krimi geschrieben, und bei Krimis gibt es ja immer auch einen bösen Part, und den hat da der Kaiser Konstantin. Es wurde über ihn behauptet, erstens, beim Konzil von Nicea hat er den Kanon des Neuen Testaments zusammengestellt. Er hat alle Texte, die Jesus irgendwie menschlich zeigen, rausgeschmissen und nur die göttlichen reingetan. Und zweitens, er war überhaupt kein Christ, wurde sogar erst auf dem Sterbebett getauft, gegen seinen Willen übrigens, und hat das aus reiner Machtpolitik gemacht. Das waren die beiden Punkte, die über den Kaiser Konstantin in dem Buch zu finden waren. Und dazu kann man sich als Althistoriker ziemlich kurz zu äußern, nämlich erstens, was die Verschwörung Nicea angeht. In Nicea ging es ja nicht um den Kanon des Neuen Testaments, der stand ja mehr oder weniger schon seit ungefähr 200 Jahren fest, sondern da ging es darum, Entscheidungen zu treffen auf den bis dahin gültigen Kanon des Neuen Testaments. Also da hat, also mit der Verschwörung in Nicea hat Konstantin gar nichts zu tun. Von daher kann ich den Obertitel hiermit schon mal abhaken. Aber ich komme mal zum Untertitel natürlich, über die Rolle Konstantins, seine Haltung zum christlichen Glauben. Und die andere Frage, die ist natürlich eine Frage, die die Althistoriker immer wieder beschäftigt hat. War die Entscheidung des Kaisers Konstantin für den christlichen Glauben religiös oder politisch motiviert? Ich habe dann kurz einige Jahre später in Pforzheim im Gasometer, da war eine Ausstellung, die lief ziemlich lange, Rom im Jahre 312, hatte ein Künstler im Gasometer so ein Panoramabild von Rom aufgestellt, und da konnte man sich auch mit so einem Aufzug hochfahren lassen. Er lebte dann lauter Tage in Rom, also morgens krähte der Hahn und dann schnatterten die Gänse und die Ziege, also das war so, wie man sich das so vorstellt im alten Rom. Also an dem Tag, wo Konstantin nach seiner siegreichen Schlacht gegen Maxentius in Rom einmarschiert ist. Dieser Tag wurde dargestellt, und da wurde ich gebeten, ob ich einen Vortrag dazu halten könnte. Und dann, das hat Alexander eben angesprochen, war ich im letzten Jahr in Nisch bei der Historischen Fakultät, um dort einen Vortrag zu halten, genau über dieses Thema. War die Bekehrung Konstantin zum christlichen Glauben politisch oder religiös motiviert? Also über den Kaiser Konstantin kann man zwei Dinge sagen. Erstens, er ist sicher einer der wirkmächtigsten Menschen in der Weltgeschichte. Und zweitens, er auch einer der umstrittensten bis heute in der Beurteilung. Und zwar gerade eben über seine Rolle für den christlichen Glauben. Er hatte ursprünglich natürlich bis zur Aufklärung ein sehr positives Bild, auch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit. In der Aufklärung bekam er dann ein ganz negatives Bild. Ein Historiker hat mal geschrieben, der Kaiser Konstantin hat vor allem zwei Feinde, die Aufklärung und die Pietisten. Beide verübeln ihm das Gleiche, dass er so ein enges Verhältnis von Staat und Kirche geschaffen hat. Und dann derjenige, der das Bild von Konstantin über Jahrzehnte erheblich eingedrückt hat, war der berühmte Kulturphilosoph Jakob Burckhardt, Professor in Basel. Der hat ein Buch über Konstantin geschrieben, hat gesagt, das war ein reiner Machtmensch. Der hatte mit Religion überhaupt nichts im Sinn, dem ging es nur um die Macht. Er hat sich auch ganz unflätig über Eusebius, den Hauptgeschichtsschreiber der damaligen Zeit, geäußert. Und das hat viele Jahrzehnte nachgewirkt und ist erst nach und nach im 20. Jahrhundert abgebaut worden. Diese Thesen von Burckhardt vertritt heute niemand mehr. Und es setzt sich, um das schon mal vorwegzunehmen, immer mehr die Einsicht durch, dass die Entscheidung von Konstantin für den christlichen Glauben ausschließlich religiös begründet war. Dass sie nicht machtpolitisch begründet war, kann man allein schon dadurch sehen, dass man sich die Situation der damaligen Zeit vor Augen malt. Man geht davon aus, dass zur damaligen Zeit, also man setzt den, da komme ich natürlich auch gleich etwas ausführlicher dazu, den Beginn des christlichen Glaubens von Konstantin um das Jahr 312. Und zur damaligen Zeit, um das Jahr 312, schätzt man, dass etwa 5-10% der römischen Bevölkerung Christen waren. Das ist durchaus auch hoch, weil man geht von einer Bevölkerungszahl von ungefähr 70 Millionen aus. Dann sind 5-10% über das ganze römische Reich verteilt nicht wenig. Allerdings ist es so, dass die Mehrheit, die wirklich überwältigende Mehrheit der Christen in der Osthälfte des Römischen Reiches war. Damals war Rom in vier Teile eingeteilt, also Ostrom war dann nochmal unterteilt und das Weströmische Reich war auch nochmal unterteilt. In diesen Jahren, da um das Jahr 312. Und im Westen gab es, von Rom abgesehen, da gab es natürlich immer eine starke christliche Gruppe und Gemeinde, gab es wenig Christen. Außerdem war zum Zeitpunkt der Bekehrung, wenn man das so nennen kann, von Konstantin, das Christentum gerade erst keine erlaubte Religion oder war es gerade erst kurz vorher im Jahre 311 geworden. So dass einige Althistoriker davon sprechen, dass die Bewegung von Konstantin zum Christentum eine revolutionäre Tat war. Manche sagen, der Konstantin war ein Revolutionär. Wie kommt er dazu, sich als römischer Kaiser für einen Glauben einzusetzen, der verfolgt wurde, der sogar teilweise noch verfolgt wird, der nicht erlaubt ist, sondern erst seit ganz kurzem, also seit 311 ist es erst eine erlaubte Religion und zu dem die Mehrheit der Bevölkerung kein oder ein negatives Verhältnis hat. Vor allen Dingen, wenn man die Machtfrage stellt, also war er ein Machtpolitiker und ist deshalb Christ geworden, da muss man sich ja darüber im Klaren sein, um als Kaiser Macht zu haben, braucht man drei Säulen. Erstens die Armee, das ist überhaupt das Wichtigste. Ein Kaiser hat zu seinen zwei Söhnen gesagt, gebt der Armee immer genug Geld und seid euch einig, dann kann nichts passieren. Das ist praktisch das Wichtigste. Zweitens die Verwaltung. Und drittens der römische Senat oder andere Magistratbeamte. Und im Jahre 312 dürfte es in diesen drei Gruppen, im Westen des Römischen Reiches, aber auch im Osten, so gut wie gar keine Christen gegeben haben. Von daher muss man sich die Frage stellen, warum hat sich Konstantin für den christlichen Glauben entschieden? Einer derjenigen, ein britischer Althistoriker, Norman Baines, der mit zum Umschwung beigetragen hat, der hat in einem Aufsatz zum Kaiser Konstantin mit einem schönen Satz begonnen. Er hat mit dem Satz begonnen, als Historiker versuchen wir den Studenten beizubringen, dass man jede Person aus seiner Zeit heraus verstehen muss. Und wenn wir das allen Studenten beigebracht haben, dann vergessen wir das sofort wieder. Und versuchen die Leute von uns her zu beurteilen, was wir heute über sie denken. Und das ist auch meine Absicht. Ich möchte Ihnen die Haltung Konstantins zum christlichen Glauben darstellen anhand der Quellen. Einer derjenigen in Deutschland, die sich damit am intensivsten, wahrscheinlich wirklich am intensivsten beschäftigt haben, war der Althistoriker Klaus Martin Girardet von der Universität Saarbrücken. Der hat praktisch, könnte man sagen, sein ganzes Forscherleben mit der Religionspolitik des Kaisers Konstantin verbracht und jede Menge Aufsätze dazu geschrieben und auch Bücher, Zusammenfassung seiner Aufsätze oder eine Zusammenfassung dessen, was er entdeckt hat. Und es ist für mich auch interessant, dass er das letzte Buch, was er darüber geschrieben hat, auch mit dem Satz beginnt, entscheidend für Historiker ist natürlich, wenn er die Geschichte rekonstruieren will, die Quellenlage. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Also ich möchte Ihnen eine Darstellung geben über das Christentum des Kaisers Konstantins anhand der Quellen, die wir haben. Dass das teilweise umstritten ist, wird hin und wieder auch zur Sprache kommen. Zunächst überlegen wir uns mal, wie war die Situation oder sagen wir, wie war das Leben von Konstantin bis zum Jahre 306. Wir wissen sehr wenig über das Leben Konstantins bis zum Jahre 306. Man weiß nicht mal sein Geburtsdatum genau. Manchmal können Sie ein Datum lesen, aber manchmal können Sie auch lesen, er wurde irgendwann zwischen 272 und 288 geboren. Das ist eine ganz schöne Spanne. Irgendwann zwischen 272 oder 288. Ich selber tendiere eher in Richtung 285 als 275, aber möchte das natürlich jetzt hier nicht entfalten. Manche machen einfach diese oder jene Zahl und problematisieren das. Also man weiß nicht ganz genau, wann er geboren wurde. Wo er geboren wurde, weiß man, in Nisch, nahe Issus in der Antike. Seine Mutter war Helena. Sie war eine Stabulatoria, heißt es im lateinischen Text. Und da grübeln natürlich auch die Forscher, was ist das? Und die gebräuchlichste Übersetzung ist Schankwirtin, Stabulatoria. Und hatte ein Konkubinat mit einem Offizier des Römischen Reiches, Konstantius, und daher auch der Name Konstantin. Und dieser Vater von Konstantin, Konstantius, mit dem Beinamen Chlorus der Bleiche, Konstantius Chlorus der Bleiche, der wurde oberster Kaiser in der Westhälfte des Römischen Reiches. Also die ganzen politischen Verwicklungen, die möchte ich Ihnen wirklich nicht darstellen. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Ich bin gerne bereit, wenn Sie näher Zeit haben, bei Kaffee und Kuchen Ihnen das stundenlang darzustellen. Das ist wirklich sehr kompliziert. Aber ich versuche es mal in aller Kürze. Man hat zur damaligen Zeit, also etwa 205, 206, das Römische Reich in zwei Teile geteilt, Ostrom, Westrom. Jedes Reichsteil hatte einen Augustus, einen Oberkaiser und einen Cäsar, das war der Unterkaiser. Und der Unterkaiser des Westens war Constantius, der wurde das und sein Sitz war Trier. Das war sein, zu ihm gehörte Gallien, Germanien, Britannien. Das war also der Teil des Weströmischen Reiches, des Vaters von Konstantin. Konstantin selbst wurde am Hofe Diokletians, das war der mächtigste Kaiser, das war der Augustus des Ostreiches, aufgezogen. Warum? Ob es rein sozusagen humanitär war oder ob der Diokletian den im Auge behalten wollte, aber jedenfalls bei dem ist er groß geworden, bei Diokletian. Und da gibt es heute ein interessantes Phänomen, auf das ich später auch nochmal zu sprechen kommen möchte. Rhetorikprofessor bei Diokletian war Laktanz. Laktanz gilt als einer der prominentesten christlichen Apologeten des 4. Jahrhunderts. Und Diokletian, der hatte die Idee, nachdem es 50 Jahre lang drunter und drüber ging im Römischen Reich und jeder Kaiser so ungefähr seinen Vorgänger ermordet hat, er hat auch einen ermordet, der sonst Kaiser geworden wäre, hat er gesagt, das muss jetzt mal aufhören, diese dauernde Morderei, und hat dann ein System entworfen, hat gesagt, wir machen das jetzt mal so, wir machen eben diese Struktur Ober- und Unterkaiser. Der Oberkaiser macht das 10 Jahre und wenn er fertig ist, nach den 10 Jahren geht er in Ruhestand und der Cäsar wird Augustus und er nennt selber wieder einen Cäsar. Super System. Hat auch 10 Jahre lang geklappt, dann allerdings nicht mehr. Also die ersten 10 Jahre hat es wirklich geklappt. Also als die 10 Jahre um waren, ist Diokletian abgetreten und sein Mitkaiser, der das nicht wollte, musste auch abtreten, weil das hatten sie ja so ausgemacht. Und dann wurde Constantius Oberkaiser in der Westhälfte des Römischen Reiches. Im Jahre 305 oder 306 hat er seinen Sohn aus dem Hofe Diokletians in Kleinasien zu sich geholt, weil er gerade einen Krieg gegen die Britannen führen wollte. Der Sohn ist dann auch im Nachtmärschen und Ritten da ans Ufer gekommen und sind übergesetzt nach Britannien. Im Jahre 306, also wenige Monate später, am 25. Juli des Jahres 306 in York, heutigen York, da ist Constantius Chlorus gestorben, aber ganz normal sozusagen krankheitshalber. Und dann hat das Militär seinen Sohn Konstantin zu seinem Nachfolger gemacht. Das war natürlich in dem System gar nicht vorgesehen. Es gab ja diese 10-Jahres-Fristen und der war ja gar nicht irgendwie vorgesehen. Er hat sich dann zum Kaiser ernannt, wurde auch von den anderen akzeptiert und dann hat gleich der nächste Sohn im Südhälfte des Westreiches sich auch zum Cäsar ernannt. Das war Maxentius in Rom. Der hatte Italien, Rom, Spanien, Nordägypten. Das gehörte zu seiner, also zu dieser Seite. Das war also ungefähr die Situation, als Konstantin die Bühne betrat. Vorher weiß man relativ wenig von ihm. 306. Im Jahre 303 hat Diokletian die größte Christenverfolgung der Antike gestartet. Und zwar hängt das auch zusammen mit dem Thema von gestern Abend zusammen, Verschwörungstheorien, weil sich die Frage stellte, warum geht es uns so schlecht? Und da haben in einem Apollo-Tempel die Leute gesagt, ja, das hängt daran, dass es Gruppen gibt bei uns, oder vielleicht nur eine Gruppe, die nicht wirklich den alten römischen Kulten dienen, die verehren. Und dann hat Diokletian gefragt, ja, wer ist das dann? Ja, das sind die Christen, die machen das nicht. Und daraufhin hat Diokletian beschlossen, dass alle Bürger des Reiches, war natürlich hauptsächlich gegen die Christen gerichtet, jetzt den Göttern opfern müssen. Und das ist die stärkste, man sagt, das ist die stärkste Christenverfolgung in den ganzen 300 Jahren. Und die ging ab 303. Und zu der Zeit war Konstantin am Hofe Diokletian. Er hat das also von Anfang an mitbekommen, was er selber dazu gedacht hat. Dazu hat er sich später geäußert. Das können wir eben aus seinen späteren Äußerungen dann eventuell entnehmen. Das waren die stärksten Christenverfolgungen. Wobei es allerdings so ist, sein Vater, der Constantius Chlorus, hat das nicht mitgemacht. Also es ging um drei Dinge, also die mussten opfern und wenn sie es nicht machten, konnten die Bischöfe auch zum Tode bestraft werden. Die Römer sind nicht gegen die normalen Leute vorgegangen, sondern gegen die Leiter. weil sie sich gedacht haben, das war bei anderen Kulten so, die Leiter sind die, die den Spaß finanzieren, wenn wir den aus dem Verkehr ziehen, fällt das Ding zusammen. Aber das war natürlich die falsche Vorgehensweise gegen die Christen, weil die Leiter waren nicht die, die das alles finanziert haben. Und dass das dann anschließend auseinanderfiel. Dann wurden die Gebäude zerstört und sie mussten ihre Bibeln abgeben. Das waren praktisch die drei Punkte. Und bei dem Vater von Konstantin ist es so, dass er, wie Laktanz behauptet, zum Schein ein paar Gebäude hat zerstören lassen, aber weder Bibeln eingesammelt hat, noch gegen Personen vorgegangen ist. Inwieweit er irgendwie, also war zumindest nicht negativ den Christen gegenüber eingestellt. Als dann sein Sohn 306 kam, hat er nicht nur alles eingestellt, was irgendwie gegen die Christen war, sondern hat gleichzeitig damit angefangen, den Christen ihre Häuser wieder aufzubauen. Ohne dass er selber Christ war. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass Konstantin spätestens ab 307 dem Sol Invictus, das war eine Gottheit, also der unbesiegbare, die unbesiegbare Sonne, heißt der Sol Invictus, dem sich als obersten Schutzgott zuneigte. Die römischen Kaiser seit Augustus hatten alle einen Schutzgott. Apollo, Sol Invictus, Mithras, Serapis, irgendjemanden. Und er, die suchten dann, wen sie sich da zuordnen könnten. Und da hat Konstantin ganz sicher spätestens ab 307 Sol Invictus genommen. Die Christenverfolgung wurde für das ganze Römische Reich im April 311 beendet. Und zwar von Galerius, das war dann nach dem Rücktritt von Diokletian der oberste Kaiser. Und das war auch der möglicherweise noch schlimmere Christenverfolger als Diokletian. Der hat im April 311 ein Edikt erlassen und hat gesagt, die Christenverfolgungen werden hier eingestellt. Letztlich war das ein Eingeständnis der kompletten Erfolglosigkeit. Es gab jede Menge Märtyrer, vor allen Dingen eben im Osten des Römischen Reichs, weil es da ja auch Christen gab. Aber es hat überhaupt nichts beigetragen, dass es weniger Christen wurden. Und dann hat er gesagt, also die Christen sind auch erlaubte Religion, das war formal zum ersten Mal jetzt der Fall, können ihren Kult ausüben und sollen halt immer schön für die Götter, für die Kaiser beten. Und dann schreiben schon mal Althistoriker, ne? Wenn der Galerius die Bibel gekannt hätte, hätte er gewusst, die beten sowieso für die Kaiser. Das steht da drin, sollen sie ja machen können. Aber das war das Ende. Das hat mit Konstantin nichts zu tun. Wird oft gesagt, Konstantin hat das beendet oder das hat mit ihm nichts zu tun. Er war aber auch einer der drei anderen Kaiser. Aber der eigentliche war Galerius, der hat das wegen kompletter Erfolglosigkeit im Jahr 311 beendet. Also die Christenverfolgung waren damit beendet, aber es gab einen Kaiser im Osten, der wenige Monate später, weil er ein ziemlicher Christenhasser, hat er nochmal neu mit Christenverfolgungen angefangen. Das ist die Situation vor dem Jahre 312. Jetzt die Frage, wie ist Konstantin, warum ist er Christ geworden? Ich sage Ihnen mal, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Also, es ist Folgendes. Im Jahre 310 war er auf einem Feldzug nach Südfrankreich und kam dann zurück und hat einen Apollo-Tempel besucht. Damals dachte man, Apollo und Sol Invictus ungefähr dasselbe. Und er hat also einen Apollo-Tempel besucht. Und als er aus dem Tempel rausging und weiterging, hatte er eine Lichterscheinung am Himmel. Was auch immer das war, eine Lichterscheinung. Und hat das natürlich aufgefasst, dass der Sonnengott ihn jetzt ganz persönlich grüßt. Also er kommt gerade aus dem Tempel vom Sonnengott, dann gibt es eine besondere Lichterscheinung. Kann ja nur der Sonnengott selber sein. Und damals hatten die Kaiser alle sogenannte Panegyriker, das waren Lobredner, könnte man sagen. Und da haben wir die Rede aus dem Jahr 310 erhalten. Und der Panegyriker sagt, ja super, du bist da rausgekommen und der Apollo hat dich gegrüßt und so alles, hat ja lange 30 Jahre Regentschaft, prophezeit, alles super. Und jetzt kommt sozusagen die Wende. Die Wende besteht darin, dass man, also der Bericht, den ich jetzt gebe, den hat Euseb verfasst. Euseb war Bischof von Caesarea in Palästina. Und hat sich sehr viel mit Kirchengeschichte beschäftigt und hat eine Kirchengeschichte geschrieben. Und nach dem Tode Konstantins hat er nochmal eine Biografie Konstantins geschrieben. Und er kannte Konstantin auch persönlich seit dem Konzil von Nicea und hatten wohl auch eine sehr enge Beziehung. Und der schildert in der Vita Konstantin, dass Konstantin ihm erzählt hat, warum er Christ geworden ist. Und das schildert er jetzt detailliert und das ist das, was ich jetzt wiedergebe. Und dann sagt Konstantin, also es war so, Das, was ich gesehen habe, war ein Kreuz in den Wolken. Man kann manchmal auch bei Wikipedia nachgucken, das nennt man ein Halo, H-A-L-O. Also es gibt es heute noch in Südfrankreich, Süditalien, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt. Also je nachdem, wie die Sonnensituation auf eine Wolke scheint, kann es da ein Kreuzchen geben. Also da gibt es Fotos in Wikipedia. Und Girardet und auch andere Historiker halten es für denkbar, Girardet ist davon sogar fest überzeugt, dass das genau das war, was der Konstantin gesehen hat. Jedenfalls überliefert er es Eusebius. Wie sollte er sonst darauf kommen? Und dann haben ihm Leute gesagt, also was du da gesehen hast mit dem Kreuz, das hat eigentlich gar nichts mit Sol Invictus zu tun, sondern die Christen, die haben ein Kreuz. Also das ist auch eine Religion hier und die haben ein Kreuz. Daraufhin hat er sich mit Bischöfen getroffen, der Christen, und die haben ihm erklärt, also das Kreuz ist das Zeichen der Unsterblichkeit und der Zeichen des Sieges über den Tod. Und das ist das, was Eusebius schreibt. Und da hat Konstantin gesagt, das war für mich ausschlaggebend. Ich habe daraufhin das Kreuz, ich habe dann in der Nacht, nachdem ich diese Erscheinung hatte, hat mir geträumt, dass ich ein Zeichen, ein Christuszeichen auf die Schilde und auf Fahnen machen soll, habe ich auch gemacht. Und zwar ist das diese berühmte Chiro-Zeichen, was wir heute noch in den Kirchen finden, also das P und das X, was ja die beiden ersten griechischen Buchstaben für Christus sind. Das taucht vorher nicht auf, das geht also auf Konstantin oder einen seiner Berater zurück. Das hat er auf seine Schilde malen lassen, auf Wappen und Ähnliches. So hat er es jedenfalls Eusebius dargestellt. Und mit diesem Zeichen ist er dann im Herbst 311 gegen Maxentius, der in Italien saß, in die Schlacht gezogen. Das war sein Startpunkt. Er bräuchte einen Gott er war der Meinung, wie er später geschrieben hat, dass die paganen Götter alle ihre Inkompetenz gezeigt hätten die letzten Jahre. Und jetzt Mars und Jupiter und wie die alle heißen, das wollte er nicht. Er hat dann sicher auch erfahren, dass für Christen Jesus auch als Sonne der Gerechtigkeit gilt. Also ich bin darauf oft gestoßen, dass gerade im 4. Jahrhundert, dieses ist ja ein Wort in Malachi 3, Vers 20 etwa, dass Sonne der Gerechtigkeit wurde auf Jesus übertragen. Und ein Althistoriker hat einen schönen Satz geschrieben, der Glaube an Sol Invictus war für Konstantin die Brücke zum Glauben an Christus. Denn er war die Sonne der Gerechtigkeit. Von daher hat er da jetzt zu glauben, er hätte bis zum Ende seines Lebens nicht unterscheiden können zwischen Sol Invictus und Christus, das ist ganz unsinnig. Er hat maximal zweimal in seinem ganzen Leben das Wort Sonne gebraucht in irgendeinem seiner Texte. Und in einer Rede, sogenannte Karfreitagspredigt aus dem Jahr 314, da sagt er also, Sonne kann man gar nicht verehren, 314, weil das ist ja Gestirne, also wer das macht, das ist ganz unsinnig. Und natürlich hat er Sonne gebraucht im Zusammenhang mit der Einrichtung des Sonntags im Juli 321, wo zum ersten Mal der Sonntag ein Feiertag wurde, der ja bis heute in vielen Ländern weiterhin ist. Das gab bei den Römern nicht, die hatten keinen speziellen Feiertag, also der wöchentlich wiedergekehrt ist. Und dann hat er also sozusagen, ist er mit diesem Christuszeichen, ist er dann Ende 311 gegen Maxentius angetreten und hat dann im Oktober 312 in einer entscheidenden Schlacht Maxentius besiegt. Man könnte jetzt Folgendes sagen, das war für ihn die Probe aufs Exempel. Christus war sein Begleiter, also in diesem Zeichen ist er angetreten und er hat die Schlacht gewonnen. Es war durchaus, kann man sehr gut nachlesen, gibt verschiedene Berichte über die Schlacht, die ist ganz seltsam gelaufen. Er war weit unterlegen, hat eigentlich nur gewonnen, weil der Gegner Maxentius ganz irrationale Dinge getan hat. Und weil er selber wohl doch ein sehr guter Feldherr war, der Konstantin, hat ganz erstaunlicherweise diese Schlacht gewonnen und sah das als die Bestätigung an, dass Christus wirklich der Helfer ist. Und hat von dort an, also mindestens seit eben Oktober 312, sein ganzes Leben nur noch in eine Richtung geführt. Er sah sich selber als auserwählt von Gott, dass er, also das Selbstbewusstsein hat er gehabt, das hatten nicht andere römische Kaiser auch vor ihm, Diokletian hat es letztlich auch, dass er jetzt berufen sei von Gott, dafür zu sorgen, dass der Gottesglaube, und zwar der wahre Gottesglaube, der christliche Gottesglaube, nicht nur im Römischen Reich, sondern in der ganzen Welt sich durchsetzt. Das war seine Überzeugung und danach ist er ab 312 angetreten. Bis heute kann man auch bei Althistorikern lesen, dass er immer unsicher war und mancher behauptet, er hätte erst am Sterbebett überhaupt sich zum christlichen Glauben entschieden. Das ist völlig falsch wenn man sich die ganzen Zeugnisse, es gibt viele Briefe von ihm, durchliest, ab 312 hatte sein ganzes Denken nur noch eine Richtung, im Sinne des christlichen Gottes. Es gab schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts einen berühmten Althistoriker in Deutschland, Otto Seeg, der den schönen Satz geschrieben hat: Die Religionspolitik des Kaisers Konstantin erscheint zweideutig, weil die Historiker sie zweideutig erscheinen lassen wollen. Und hat an erscheinen lassen wollen gesperrt gedruckt. Die ist nämlich absolut eindeutig. Es gibt einen französischen Historiker, den berühmtesten der letzten Jahrzehnte, Paul Vane, der hat ein Buch auch über die Bekehrung Konstantins geschrieben. Und der vertritt die gleichen Thesen, die ich hier auch darstelle. Und er selber schreibt, ich bin Marxist und Atheist, und hat den schönen Satz gesagt, warum ist eigentlich Konstantin Christ geworden? Und dann schreibt er, ich glaube, der ist Christ geworden, weil er ein großer Kaiser werden wollte und hat sich gesagt, ein großer Kaiser braucht einen großen Gott. Und Konstantin hat später das anders begründet. Er hat gesagt, schriftlich gibt es verschiedene Zeugnisse von ihm, einmal ist es so, diese ganzen paganen Gottheiten, die haben ja keine Macht gehabt. Das muss man ja einfach mal sagen. Das ist natürlich ein Denken, was uns sehr verdächtig vorkommt. Sozusagen der, der sich militärisch durchsetzt, ist der, der die Macht hat. Dazu werden wir noch kommen. Also das Selbstbewusstsein, das hatte der Konstantin. Er sah sich als jemand, den Gott beauftragt hat, seit den christlichen Glauben in alle Welt zu bringen. Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel hat in diesem Zusammenhang geschrieben, es ist zwar richtig, wenn die Bischöfe ihm sagen, das Kreuzeszeichen ist das Zeichen des Sieges über den Tod, aber man hätte ihm ehrlicherweise auch sagen sollen, das Kreuzeszeichen, das ist das Zeichen des Sieges über deine politischen Gegner. Also das haben sie leider vergessen, die Bischöfe ihm auch noch mitzuteilen. Vielleicht war er aber auch nicht davon abzuhalten. Davon war der absolut überzeugt, und das durchaus antikes römisches Denken. Also dieses Selbstbewusstsein, das hat er gehabt. Davon war er ganz fest überzeugt. Und ab 312, direkt nachdem er da in Rom war, kann man schon sehen, dass er lauter Maßnahmen ergriffen hat, um die Kirche wiederherzustellen, jetzt in dem Teil des Weströmischen Reiches, den er jetzt auch übernommen hat. Zunächst mal hat er eine Sache getan, die hat die Antike schon verwundert. Als er in Rom an dem 29. Oktober des nächsten 312 einmarschierte, ist er nicht in den Jupitertempel gegangen. Alle römischen Kaiser sind nach einer Schlacht in den Jupitertempel gegangen und haben dem Gott Jupiter gedankt, weil dem hatten sie ja den Sieg zu verdanken. Und er ist wohl mit der Quadriga drauf losgefahren und dann abgebogen. Und einer im Jahr 313, auch wieder ein Panegyriker, dessen Rede wir haben, sagt, ja, das hat alle gewundert, warum du so schnell da weitergegangen bist. Bei diesem Panegyriker fällt noch etwas auf. Er erwähnt nicht, in wessen Gottes Name Konstantin die Schlacht gewonnen hat, sondern eine Gottheit, er spricht von Gottheit. Zum ersten Mal, dass nicht von einem bestimmten Gott die Rede ist, sondern von einer Gottheit. Also entweder wusste er es nicht oder er durfte es nicht sagen. Und es gab keinen Jupiter, das war alles weg. Aber er hat auch nicht Christus eingesetzt in der Rede. Im Jahr 315 wurde ja ein großer Triumphbogen, den es ja heute noch in Rom gibt, eingesetzt. Und da fehlt auch jeder Bekenntnis zum christlichen Glauben. Da steht nur drauf, also Gottheit. Viele Historiker gehen davon aus, dass das ein Zeichen der Klugheit von Konstantin ist. Über 90, vielleicht sogar über 95% der ganzen Bevölkerung waren keine Christen, waren vielleicht sogar mehr oder weniger feindlich dem christlichen Glauben eingestellt. Warum soll er jetzt da groß versuchen, die zu missionieren? Er hat aber, das kann man schon an Münzen sehen aus dem Jahr 315, sich auf Münzen prägen lassen mit einem Helm, und auf dem Helm ist auch schon das Roh- und Schi-Zeichen. Also er ist immer damit angetreten, aber auf seiner Person. Also das christliche Zeichen war nicht außerhalb von ihm auf den Münzen, da war noch Sol Invictus, es ging alles immer normal weiter. Aber auf seinen Sachen war immer nur das Christuszeichen. Das war jetzt das entscheidende Zeichen und wahrscheinlich auch mindestens bei den Heertruppen, mit denen er direkt zu tun hatte, war jetzt nur noch das christliche Zeichen. Also das hat damals viele Leute verwundert, dass er da nicht zum Opfern gegangen ist. Er hat nie mehr einen Jupiter-Tempel betreten. Im Januar wurde er Konsul. Die Konsuln gingen immer als erste Maßnahme in den Tempel Jupiters. Ist er nicht hingegangen. Im nächsten Jahr gab es eine Feier in Rom. Alle 110 Jahre, das Höchste war, dass der Kaiser in den Jupiter-Tempel geht. Er musste an dem Tag aus Rom abreisen, hat irgendwas Wichtiges zu tun. Er ist nie wieder in seinem Leben reingegangen. Man führt das zurück auf Laktanz. Und auf den möchte ich doch noch zwei Sätze verwenden. Der war ja Rhetor am Hofe Diokletians, und dann hatte Konstantin da kennengelernt. Als dann die Christenverfolgungen ausbrachen, hat sich der Laktanz natürlich auch sofort verdünnisiert, der war ja auch Christ. Und den hat, man weiß nicht genau wann, zwischen 310 und 314, da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Datierung, Konstantin an seinen Hof nach Trier geholt, um seinen ältesten Sohn zu unterrichten. Meiner Meinung nach kann es eine höhere Identifikation kaum geben. Und Laktanz, wie gesagt, das einer der wichtigsten Apologeten des 4. Jahrhunderts, der hat geschrieben, wenn man Christ wird, darf man keine heidnischen Opfer mehr darbringen. Deshalb nehmen manche Historiker an, dass das im Hinterkopf von Konstantin war, am 29. Oktober 312, dass er nicht reingegangen ist. So, er hat sofort, es gibt zwei Briefe an den Gouverneur, wenn man es mal so sagen darf, von Nordafrika, kein Christ natürlich, direkt noch im Oktober, das muss man sich mal vorstellen, ein paar Tage später schreibt er dem und sagt, also jetzt ist das ganze Reich, ich bin jetzt der Herrscher hier und es gibt folgende Dinge zu tun. Den Christen müssen alle Gebäude wieder zurückgegeben werden. Und zwar nicht nur die offiziellen, also Kirche und sowas, sondern jeder Privatperson, der was genommen worden ist, muss das zurückgegeben werden. Außerdem musst du den Leuten Geld geben, damit sie Kirchen aufbauen können. Außerdem müssen die Priester dieselben Rang haben wie die heidnischen Priester, also befreit von Steuern. Das ist sein allererstes Ding. Wenige Wochen später hat er einen zweiten Brief an den geschrieben. Aber das waren seine allerersten Maßnahmen. Also man muss wirklich sagen, die Religionspolitik von Konstantin war von Anfang an, ging nur noch in eine einzige Richtung. Richtung, die ich gerade beschrieben habe. Ja, und dann gibt es noch ein Phänomen. Im Februar 313 hat er sich in Mailand mit Licinius getroffen. Im Osten gab es immer noch zwei Kaiser, einer von denen war Licinius. Und der war jetzt kein Christenfreund, aber auch nicht unbedingt Christengegner, das wurde er später. Aber der zweite Kaiser, das war ein totaler Christenhasser und den wollte Licinius besiegen, sicher nicht aus christlichen Motiven. Aber er hat sich mit Konstantin getroffen, damit der dem nicht in den Rücken fällt. So war halt auch das Leben. Haben sich in Mailand getroffen, haben die sogenannte Mailänder Vereinbarung verfasst. Die ist veröffentlicht und da geht es hauptsächlich um eine einzige Frage, nämlich dass es Religionsfreiheit gibt. Also keiner darf belangt werden wegen des Glaubens, den er hat. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Christen. Dass sie jetzt wirklich frei sind, ihren Glauben, das ist ja 311 beschlossen worden, erlaubte Religion, und das muss auch überall im Reich durchgesetzt werden. Das ist der Hauptpunkt. 11 Jahre später, 324, nach seinem Sieg gegen Licinius, die haben sich also am Schluss dann auch gegeneinander bekämpft, als dann Konstantin, der Kaiser des ganzen Römischen Reiches war, auch des Ostens, hat er einen Brief geschrieben an die Bürger des Oströmischen Reiches. Also das war ja seine neue Klientel im Ostrom. Und den hat er geschrieben, also es gibt natürlich Religionsfreiheit. Keiner darf wegen seines Glaubens bedrängt werden. Und viele führen diese Gedanken der Religionsfreiheit von Konstantin auch auf Laktanz zurück, weil er als einer der ersten gilt, die das formuliert haben. In religiösen Fragen kann es keinen Zwang geben. Und das hat Konstantin auch so gesehen und das immer wieder als allererste Maßnahme sowohl im Westen als auch später im Osten den Leuten mitgeteilt. Er wollte, dass alle so werden wie er. Er hatte was mit Paulus gemeinsam, aber kein Zwang. In religiösen Fragen kann es keinen Zwang geben. Davon war er fest überzeugt. Aber er hatte eben dieses Sendungsbewusstsein. Es gibt sogar noch einen interessanten Punkt. Er hat möglicherweise auch in diesen Jahren 325, 26 einen Brief an den persischen Kaiser geschrieben, Schapur II., hat ihn beglückwünscht, also die Althistoriker gehen davon aus, das ist ein reiner Brief, um den zu missionieren, hat ihn beglückwünscht, dass bei ihm so viele Christen leben, wie er gehört, da kann er ja nur froh und dankbar sein, was das für tolle Leute sind. Er selber wäre übrigens auch Christ. Also hat er so einen tollen Brief da geschrieben, wie er darauf reagiert hat, weiß man nicht, es gibt keine Reaktion darauf. Aber die Historiker werten den Brief auch als den Versuch, ihn auch zum Glauben anzubringen. Er war davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt, und das ist der christliche Gott, und dass seine Aufgabe, seine Mission darin besteht, alles zu tun, militärisch, politisch, damit die Menschen die Möglichkeit haben, sich für diesen Gott zu entscheiden. Das hat er als seine oberste Berufung gesehen, Konstantin. Uns ist das natürlich etwas seltsam, weil das auch militärisch gemacht hat. Also dann erst Maxentius, gegen den militärisch angetreten ist, dann gegen Licinius. Und kurz vor seinem Tode wollte er tatsächlich gegen Schapur auch militärisch antreten. Aber er hatte sich gerüstet für einen Krieg gegen die Perser. Und man kann es davon ausgehen, wenn er es so gemacht hat wie vorher, dass er versucht hat, sozusagen die persische Regierung abzusetzen, Persien zum Teil des Römischen Reichs zu machen und dann auch den persischen Bürgern, wie vorher auch, den Bürgern der neu gewonnenen Provinzen zu schreiben, also ihr seid jetzt völlig frei, ihr könnt auch Christen werden, wenn ihr es wollt. Also eine Möglichkeit, es ist der oberste Gott. Davon war der also total überzeugt. Das geht uns sicher etwas ab, aber das muss man auch sagen, Diokletian hat das auch so gesehen. Das ist mein Auftrag. Mein Auftrag ist, die alten Götter wiederherzustellen. So sah das Diokletian. Das war sein Grund für die Christenverfolgung. Und Konstantin sah seinen Startpunkt darin, sich einzusetzen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, Christen zu werden. Und auch so werden sollten, wie er es nur selber war. Unmittelbar vor diesem Kriegszug ist er schwer erkrankt, im Jahr 337. An Ostern ist er erkrankt und am Pfingsten gestorben. Wurde dann auch in Konstantinopel, er war da in der Nähe, wurde er beigesetzt. Und er hat sich tatsächlich erst am Tage vor seinem Tod taufen lassen. Das war aber in der Antike nichts Besonderes. Damals haben sich viele Leute erst sehr spät taufen lassen. Nach Römer 6 ist ja Taufe auch Abwaschen von Sünden. Und manche haben gedacht, das macht man lieber möglichst spät. Ist natürlich ein bisschen kritisch, weil es eine ungünstige Zockerei sein kann. Andere haben das vielleicht auch abgelehnt, vielleicht auch gerade ein Kaiser, dass sie sich sagten, wenn ich getauft bin, bin ich Mitglied der Kirche und unterstehe dann dem Bischof. Und das will vielleicht auch nicht jeder Kaiser. Theodosius hat später erleben müssen, dass das nicht einfach ist, weil dann der Bischof ihm gesagt hat, was er zu tun hat. Also es gab viele Menschen damals im 4. Jahrhundert, die nicht getauft waren. Es gibt sogar Bischöfe, die erst unmittelbar vor ihrer Bischofswahl sich haben taufen lassen. Berühmtestes Beispiel ist Ambrosius von Mailand, einer der wichtigsten oder mächtigsten antiken Bischöfe. Der hat sich sogar erst nach seiner Bischofswahl taufen lassen. Also will man sagen, der war kein Christ, weil er hat sich erst nach seiner Bischofswahl taufen lassen? Natürlich nicht, sondern das war eben eine Sitte, die wir vielleicht befremdlich finden. Und an die hat sich Konstantin auch gehalten. Konstantin hatte auch eigentlich noch den Wunsch, dass er sich im Jordan taufen lassen könnte, wie Jesus. Und dann hat man ihm am Tag vor Pfingsten gesagt, das wird nichts mehr mit dem Jordan. Und dann hat er sich da taufen lassen. Das, womit er sicher nicht gerechnet hatte, war die ganzen Streitereien in der christlichen Kirche. Also für ihn war praktisch, er sah jetzt, dass er mit Unterstützung der Kirche sozusagen zur Mission der Welt beitragen könnte. Und ich kann mal sagen, steckt auch ein Schuss römischer Imperialismus dahinter. Und das mit der Kirche gemeinsam macht. Und wird aber von Anfang an von Kirchenquerelen bedrängt. Die beiden berühmtesten sind einmal der sogenannte Donatistenstreit und das zweite der Konflikt von Nicäa mit den Arianern. Und bei den Donatisten, das war eine Gruppe, die hatten ein Thema, was es eigentlich bis heute gibt, wenn eine Diktatur zu Ende geht. Wie gehen die Christen miteinander um, die damals konkret gegen die Diktatur waren, keine Kompromisse eingegangen sind, mit den anderen Christen, die Kompromisse eingegangen sind. Ja, geht das jetzt einfach zusammen? So einfach geht es ja nur auch nicht. Und die Donatisten waren sozusagen die Hardliner und sagten, das geht so nicht. Das hat sich konkret an einer Bischofswahl gezeigt. Während die Mehrheitgruppe sagte, naja, gibt ja auch Vergebung und starten wir halt neu. Und dann haben die Donatisten den Konstantin aufgefordert, den Streit zu schlichten. Dann hat er, zunächst gab es eine Synode in Rom, die haben gesagt, die Donatisten liegen falsch. Daraufhin haben die Donatisten sich wieder an Konstantin gewandt, er müsse den Streit schlichten, es läuft dauernd falsch. Dann hat er in Arles. Und da hat er auch gesagt, warum soll ich mich darum kümmern? Ich bin ja selber vor dem Gericht Gottes und ihr müsst das doch irgendwie klären, ihr seid doch die Bischöfe. Die haben sich wieder gegen Donatus entschieden, der hat sich wieder an den Kaiser gewandt. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, so bleibt's. Also bei den Arianern war das so, das hat er ja geerbt, als er 324 die Osthälfte des Römischen Reiches hatte. Den Konflikt gab es, glaube ich, seit 318. Und hat er also das hörte, dass er den Konflikt gab, da werden wir ja gleich einiges auch noch zu hören, hat er zunächst einen Brief an Alexander und Arius in Alexandrien geschrieben, hat gesagt, ist doch gar kein großes Problem, also warum regt ihr euch so auf, versucht euch zu versöhnen, wird schon alles klappen. Viele Historiker haben ihm vorgeworfen, der hat überhaupt nicht erfasst, worum es geht, er hat überhaupt nichts erfasst. So einfach ist es auch nicht. Weil das war ein Problem in der Ostkirche. In der Westkirche haben das viele auch nicht als so ein großes Problem gesehen. Der sah, versöhnt euch, das Problem werden wir schon hinkriegen. Aber das war natürlich eine völlige Fehleinschätzung. Dann haben die sich getroffen in Antiochia zum Konzil, konnten sich auch nicht einigen. Dann haben sie gesagt, gehen wir nach Ankyra. Und da hat er eingegriffen, der Konstantin. Hat gesagt, was wollt ihr nach Ankyra? Kommt doch nach Nicäa. Hat gesagt, gibt drei Gründe. Erstens, prima Klima, schöne Reisewege. Außerdem kann ich dabei sein. Also. Und dann haben sie sich in Nicäa getroffen. Und dann ist er hingegangen und das ist einem sicher ein außerordentliches Event gewesen. Wird von Eusebius geschildert, als er den Saal betreten hat, sind diese Bischöfe, man weiß nicht genau wie viel, man liest meistens richtig, wenn man von ungefähr oder knapp 300 ausgeht, das ganze Römische Reich, sind aufgestanden. Weil hier betrat der Mann, die zwar eine kaiserliche Halle, es war keine religiöse Halle, dem sie zu verdanken hatten, dass die Verfolgung vorbei war, die Güter zurückgegeben war. Also das muss man sich auch mal vorstellen, das war für die wie eine Offenbarung Gottes. Und der hatte jetzt eine Möglichkeit, was dann die Historiker auch ganz lustig finden, die Kirchen nicht hatten. Die hatten ja auch Streitereien und haben sich dann gegenseitig exkommuniziert. Das gab es also ziemlich viel in der damaligen Zeit. Der Kaiser hat keinen exkommuniziert, der hat die einfach verbannt, sozusagen die gelb-rote Karte gezeigt. Der hat ihm gesagt, also wir haben ja Nicäa sich geeinigt, man geht davon aus, dass Konstantin auch die Leitung hatte, hat dann alle unterschreiben lassen, worauf sich geeinigt haben und die, die sich dann nicht darauf einigen konnten, den einen hat er gleich die gelb-rote Karte gezeigt, also konnten gehen und den anderen hat er noch ein paar Wochen gegeben oder auch länger, um nochmal nachzudenken, vielleicht können sie ja noch zurückkommen. Das war seine Möglichkeit, also er hat das dann durchgesetzt. Aber er hat keinen umgebracht oder sonst etwas, hat allerdings teilweise Leute schwer beschimpft. Also schließen möchte ich damit, er ist nicht gegen die Heiden vorgegangen. Er hat ein paar heidnische Tempel schließen lassen im Laufe der Jahre. Aber das waren Tempel, wo viel Prostitution war oder viel Tempelopfer. Da hat er gesagt, die Dinge schließen wir. Sonst, Tempel hat er gesagt, aus allen Tempeln müssen meine Bilder rausgehängt werden. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ist auch nicht gegen die Juden vorgegangen. Die Juden waren ja eine erlaubte Religion. Er ist überhaupt gesetzlich weder gegen Juden noch gegen Heiden vorgegangen, hat aber sich in teilweise üblen Worten über diese Gruppen geäußert. Das muss man dann sagen. Deshalb viele Historiker sagen, er war tolerant sogar in unserem Sinne, was er alles laufen gelassen hat. Der wollte keinen Druck ausüben, religiös. Andere sagen, na ja, in unserem Sinne sowas nicht, was hat er die Leute beschimpft? Er hat auch den Donatisten, da gab es dann auch keine Einigung, hat er denen gesagt, also wenn ihr so weitermacht, komm ich und zerschmettere und vernichte euch. Das klingt jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Auch dem Arius, dem hat er einen Brief geschrieben mit übelsten Beschimpfungen. Und am Schluss hat er gesagt, na ja, kannst ja mal vorbeikommen, vielleicht können wir uns auch irgendwie einigen. Und die haben sich auch dann geeinigt und hat gesagt, du kannst auch wieder zurückkommen. Ihm lag schon an diesen Punkten. Ja, schließen möchte ich mit einem Statement von Konstantin, was er an eine Synode, an zwei Bischöfe, an Bischof geschrieben hat. Ich habe zwei Ziele in meinem Leben. Die Einheit des Römischen Reiches und die Einheit der christlichen Kirche. Und für ihn bestand die Einheit der christlichen Kirche natürlich darin, dass er versuchte, wenn es sein muss, Konflikte zu lösen. Und er war natürlich gegen die Heretiker, weil da hat er gar keinen Sinn für gehabt. Warum machen die das? Es geht auch um die Einheit. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Römer immer stolz darauf waren, dass sie die Kulte eingehalten haben, dass sie einig waren. Und deshalb, so hat schon Cicero geschrieben, sind wir so ein mächtiges Volk, weil wir halten die Kulte ein. Und da hat Konstantin gesagt, das müssen wir jetzt auch. Wir haben erkannt, der christliche Gott ist der Entscheidende. Später hat man, also noch Diokletian, hat er den Christen vorgeworfen, es geht uns so schlecht, weil es die Christen jetzt gibt. Und Konstantin hat das umgedreht und hat gesagt, uns ging es in den letzten Jahren so schlecht, weil wir gegen den Christengott waren. Aber das ist der einzig wahre. Und das ist schon ein Phänomen, den Christengott so zu einer obersten Stelle zu setzen.
Es folgen Fragen aus dem Publikum.
Kann man sagen, dass bei Kaiser Konstantin der Begriff des gerechten Krieges schon eine Rolle spielt?
Also das als Begriff ganz sicher nicht, aber natürlich gerecht insofern, also zum Beispiel Maxentius, gegen den ging er vor, weil das ein Tyrann war. Der hatte das usurpiert und das wurde auch in der Geschichtsschreibung, wurde das immer dargestellt als ein Tyrann und er befreit den. Insofern könnte man sagen, das ist natürlich auch ein gerechter Krieg. Und bei dem Licinius, da kam dann hinzu, dass der sich zu einem Christenverfolger auf einmal entwickelt hatte. Und dann ging er gegen den halt vor. Also das... Also insofern kann man schon sagen, dass auch der Konstantin eine Begründung für seine Kriege gebraucht hat und die auch geliefert hat. Nur kann man sagen, das ist wohlfeil. Also ein Phänomen bei Konstantin besteht halt darin, er hat ja unglaublich lange regiert, von 306 bis 337, nur August hat dort länger regiert. Und viele Historiker sagen, ja, wenn er in der Milvischen Brücke umgekommen wäre, wüssten wir heute gar nichts mehr vom Christentum. Selbst dieses Statement gibt es. Ist einfach unglaublich. Er hat praktisch alle Kriege, alles, was er angefangen hat, hat er positiv zu Ende geführt. Das ist auch unglaublich. Natürlich führt man das auf seine Klugheit, seine Geduld, sein strategisches Vermögen zurück, auch seine Menschengewinnung. Das ist einfach, der Mann war ein Phänomen, wenn man das Christliche mal völlig weglässt.
Das war 305 oder 306, dass die Kaiser gesagt haben, uns geht's schlecht, weil Christen unsere wahren Glauben nicht folgen. Warum Christen? Warum nicht Juden? Warum so ein Gott wurde an Christen gefunden?
Ja, also es war die Frage, warum man gegen Christen vorging, also 303 und nicht gegen Juden. Dazu muss man sagen, dass schon sehr lange die Juden tatsächlich eine Sonderrolle gespielt haben, als Einzige. Also die waren tatsächlich eine erlaubte Religion und man wusste, das ist eine ganz eigene Truppe, da hat es keinen Sinn. Also die sind halt, wie sie sind und das lassen wir auch. Also das ist tatsächlich nicht angerührt worden. Sondern hier mit den Christen gab es ja eine Gruppe, obwohl die ja sich selber auch als aus dem Judentum zurückgehend teilweise ja auch aufgefasst haben. Aber da sah man eine völlig neue Gruppe, die außerdem sehr stark im Wachsen war und die wohl auch missioniert hat. Man muss auch sagen, schon von Anfang an, vom ersten Jahrhundert an, haben Christen auch missioniert. Und das war in der Antike völlig unüblich. Also es hat kein Stoiker missioniert, es hat auch kein ISIS-Mensch missioniert. Juden haben an sich auch nicht missioniert, es gab zwar Proselyten, aber da, wie die Christen wirklich in großem Stile, möglicherweise, das ist eigentlich auch in der Forschung, ist alles irgendwie umstritten, aber prinzipiell, wenn man jetzt das Neue Testament liest, wird man ja zur Mission aufgefordert und offensichtlich haben Christen auch missioniert. Das war schon ein bedrohlicherer Ansatz. Oder auch, dass es gerade in der Osthälfe da war, Diokletian, immer stärkere christliche Gruppen waren. Das war sicher überhaupt nicht zu vergleichen mit den Juden, die wahrscheinlich immer ungefähr gleich blieben, zahlenmäßig. Aber die hatten immer eine Sonderrolle, die Juden. Also die waren immer eine erlaubte Religion, nachdem man sich dazu mal durchgerungen hatte. Und das hat auch dann weder Diokletian angegriffen und Konstantin auch nicht. Das war, also Juden waren immer eine eigene Gruppe, aber in dem Fall auch positiv. Ist nicht jetzt gegen sie vorgegangen. Das ist tatsächlich so, man ist bewusst gegen die Christen vorgegangen. Hat schon gleich im Februar 303 haben sie schon gleich die Kirche von Nicomedia angegriffen. Das so fingen die Christenverfolgung an. Gleich die Kirche in der Stadt, wo Diokletian Kaiser war.
Ist aus den Quellen bekannt, welches Verständnis er von dem christlichen Gott hatte?
Welches Verständnis er von?
Von dem christlichen Gott hatte.
Ja, also es gibt ja drei Berichte über seine Bekehrung. Ich habe hauptsächlich sogar ausschließlich aus dem einen zitiert, das ist der dritte, Vita von Euseb aus der konstantinischen Biografie. Dann gibt es noch etwas, was die meisten kennen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das ist Laktanz. Laktanz schreibt, dass Konstantin in der Nacht im Schlaf vor der Schlacht, dass ihm da Christus erschienen ist und gesagt, er solle das Christuszeichen auf die Schilde malen. Also dieses Schiro-Zeichen solle auf die Schilde malen. Das steht da drin. Steht nicht drin in der Nacht vor der Schlacht, sondern im Schlafe. Aber es ist mehr oder weniger unmittelbar vor der Schlacht. Da ist es so, viele denken, das, was ich eben erzählt habe, diese Himmelserscheinung und diese Geschichte von Laktanz, das ist die gleiche Geschichte. Aber die Geschichte ist völlig verschieden. Also bei Laktanz handelt es sich um einen Traum, und zwar unmittelbar vor der Schlacht. Bei Euseb handelt es sich um eine Himmelserscheinung, und zwar fernab dieser Schlacht auf einem völlig anderen Marsch des Heeres. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die man nicht zusammensehen kann. In Bildnissen wird das meistens zusammengebracht. Da wird er gezeigt, wie er schläft in der Nacht, und da erscheint oben Christus, in diesem Zeichen wirst du siegen. Diese Formulierung, in diesem Zeichen wirst du siegen, kommt aber aus dem anderen Bericht sozusagen. Das hat er geträumt bei dem, wie es Eusebius darstellt. Und da gibt es Leute wie der Paul Vane, den ich schon zitiert habe, die sagen, dass er das geträumt hat, Sowas gibt es doch bis heute. Also ihm wird das auch schon so gegangen. Der war ja enorm, der wusste morgen, also wenn es die Nacht vorher war, morgen fällt die Entscheidung. Also morgen werde ich auch rauskriegen, ob es richtig war, auf den Christengott zu setzen. Und dass so einer, der in so einer Nacht vor der entscheidenden Schlacht über alles Mögliche nachdenkt, dass dem in der Nacht irgendwie von Christus träumt, sagt Paul Wayne, ist doch das Naheliegendste überhaupt. Also das erlebt ja mancher, dass er sich lange mit einer Frage beschäftigt und jetzt weiß er, jetzt geht es um was. Und dann gibt es den allerersten Bericht von Eusebius seiner Kirchengeschichte. Und da steht Folgendes, und das eben, deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt zu dieser Frage, da sagt er, der Konstantin, als er Nachfolger seines Vaters wurde, hat sich gefragt, welchen Gott soll ich nehmen, und hat sich überlegt, welchen Gott hatte eigentlich mein Vater, und scheinbar wusste er das nicht. Jedenfalls hat der Vater offensichtlich nicht verschiedene Götter gehabt, also Mars, Herkules, alle möglichen, sondern nur einen. Aber wie Eusebius schreibt, Konstantin wusste und hat dann gebetet zu Gott, er möge ihm da offenbaren, wer er ist. Und dann ist ihm die Offenbarung gekommen, dass es der Gott ist, der die Welt geschaffen hat, und dass es der Gott ist, der seinen Logos Christus als Erlöser der Menschheit gesandt hat. Und an den hat er sich dann gewandt. Das ist also in der Kirchengeschichte zu einem Zeitpunkt geschrieben, als Eusebius den Konstantin noch nicht persönlich kannte. Aber wir haben hier immerhin das Gleiche drin, dass Christus mit eingebaut wird, sozusagen, in seinen Gottesglauben. Also er hat auf jeden Fall geglaubt, ich hatte ja schon diese Karfreitagspredigt 314 zitiert, dass Gott derjenige ist, der die Welt geschaffen hat. Und dass es von daher keinen Sinn macht, die Sonne verehren zu wollen, das sind auch alles nur Geschöpfe. Das gibt es also von ihm in dieser Predigt von 314, wobei ich eigentlich sagen muss, es gibt einige Historiker, die glauben, diese Rede ist nicht echt. Aber die meisten halten sie für echt, die glauben nur nicht, dass sie 314 gehalten worden ist, sondern dass 324. So sind verschiedene Dinge. Also das ist... Mich hat tatsächlich mal einer gefragt, ob ich mich mal zur Rechtfertigungslehre des Kaisers Konstantin äußern könnte. Und da habe ich mir in den Scherz erlaubt zu sagen, er war kein reiner Lutheraner. Also das ist das, was ich meine auch mit Norman Baines, der sagt, wir müssen die Leute aus ihrer Zeit verstehen. Die römischen Kaiser sind alle mit einer Gottheit in die Schlacht gezogen. Und der suchte eine Gottheit und hat sich, und das ist das Revolutionäre, der entscheidet sich für einen Gott, dessen Religion möglicherweise noch zu diesem Zeitpunkt verboten war. Man weiß ja nicht genau, wann im Jahre 311, ja vielleicht sogar schon im Jahre 310 der Christ geworden ist. Also im Jahr 310 hat er diese Erscheinung, diese Himmelserscheinung gehabt. Und im Herbst 311 zieht er mit dem Christussymbol in die Schlacht. Also zwischen Frühjahr oder Mitte 310 und Herbst 311, da muss es gewesen sein. Ob es jetzt zum Beispiel vor oder nach dem 30. April 311 war, wo also die allgemeine Toleranz verkündet wurde und das Christentum erlaubte Religion ist, das wissen wir nicht. Das wäre natürlich möglich, dass er erst danach das gemacht hat. Aber es ist wahrscheinlicher, dass er vorher schon sich dazu bekannt hat. Dann hätte er sich bekannt zu einem Glauben, der praktisch gar keine Basis in seinem Heer hatte, nirgendwo eine Basis hatte, und das gegen alle. Hat auch ein Panegyrik gemacht, du bist gegen alle in die Schlacht gezogen. Gegen alle, auch mit deinem Gott. Also das ist schon das, und meiner Meinung nach ist wirklich die einfachste Erklärung, dass er diese Himmelserscheinung und die Erklärung der Himmelserscheinung so ernst genommen hat, dass er sagt, dann wird es das wohl sein. Und gleichzeitig war er davon überzeugt, die heidnischen Götter haben keine Kraft, das kann man ja sehen. Und da hat er auch mehrmals darauf Wert gelegt, es war ihm auch ein interessanter Punkt, dass die Christen das Martyrium ausgehalten haben und ihren Glauben nicht verleugnet haben. Da schreibt er auch mehrfach, das hat ihn sehr beeindruckt. Und er sagt Gott, also ich bin nicht von, da schreibt er auch mal, ich bin nicht von Kindheit auf, habe ich an Gott geglaubt, aber noch im reifen Mannesalter ist Gott mir erschienen und hat sich mir geoffenbart. Das schreibt er so. Also. Was man durchaus eine Kuriosität noch sagen muss, er war ja teilweise, könnte man sagen, wenn man Nicäa nimmt, der oberste Herr der christlichen Kirche als Ungetaufter, das muss man sich auch mal klar machen. Also er war ungetauft, er durfte ja nicht am Abendmahl teilnehmen. Er war ungetauft. Musste sich in der Kirche in letzte Reihe setzen. Er war ungetauft. Und den haben die Christen von sich aus als ihren Mitbruder, er nannte sich auch Mitbruder, Mitchrist, das ist alles ganz ungewöhnlich für römische Kaiser. Dieser Paul Wayne, wo schon sagte, Atheist und Marxist, der hat in seinem Buch zwei wirklich interessante Kapitel als Atheist und Marxist. Er will beschreiben, wie sah die Kirche aus und wie sah das Christentum aus, als Konstantin auf der Bühne erschien und Christ wurde. Und da sagt er, die Christen haben Dinge geglaubt, also Wayne gilt als einer der Hauptexperten über antike Religion, die hat kein Mensch damals geglaubt, außer den Christen, nämlich, dass Gott die Liebe ist. Ja, wo gibt's denn sowas? Das hat kein Heide, Gott ist die Liebe. Oder die Christen haben geglaubt, man kann zu Gott sich persönlich wenden, woheimer man ist, im Gebet. Das muss man sich mal vorstellen. Das gibt's überhaupt nicht. Und wie Wayne schreibt, die Christen haben vermittelt, Gott kann dir sagen, woher du kommst und wohin du gehst. Da schreibt Wayne, wie gesagt, Marxist und Atheist. Das war für die alle völlig neu. Er glaubt, dass das auch eine Rolle für Konstantin gespielt hat, aber das glaubt außer ihm so gut wie keiner. Weil man, also ich glaube, dass man den Konstantin wahrscheinlich reduzieren muss auf den Wunsch, er braucht einen starken Gott. Also einen Gott braucht er sowieso, wenn es geht, einen starken, den stärksten und nicht so einen Regionalgott oder nur für irgendwas zuständig ist. Und dann diese Himmelserscheinung. Das hat ihn überzeugt. Und dann war für ihn der Schlacht, die gewonnene Schlacht war für ihn die Bestätigung. Und dann ging es eigentlich nur noch da weiter. Und er hatte dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, ich bin von Gott eingesetzt. Und das hat die Kirche teilweise geteilt. Er hat gesagt, ja, du. Und das sieht man heute natürlich kritisch, das ist klar.
Sie haben es sehr anschaulich auch geschildert, von Diokletian und dann die religionspolitische Wende unter Konstantin. Nach meiner Erinnerung war es ja so, dass der Kaiserkult doch bei Diokletian eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat. Nicht jetzt die Verehrung des Kaisers als Gottheit, sondern als Vergöttlichter. Und Konstantin diesen Kaiserkult ja eigentlich noch zugelassen hat, allerdings ohne blutige Opfer. Vielleicht können Sie dazu auch noch etwas sagen zur Bedeutung des Kaiserkults. Denn in der Kaiserzeit im Römischen Reich spielte das ja doch eine große Rolle. Natürlich auch aus politischen Motiven. Und das führte natürlich unweigerlich auch zu Konflikten dann mit den frühen Christen.
Ja, also zunächst mal gab es bei den römischen Kaisern eigentlich keinen Kaiserkult, also den gab es schon, aber die Vespasian, ein typisches Beispiel, der fand das lustig, dass es Leute gab, die ihn verehrt haben oder sogar als Gott, aber er hat es auch zugelassen. Sein Sohn Domitian, der hat das ganz anders gesehen, der hat das gefördert, also dass er hier Gott ist und so. Trajan, da sieht man schon so einen gewissen Wandel, da gibt es ja diesen berühmten Brief von Plinius, wie soll er umgehen mit den Christen, die sich weigern, da den Gott zu verehren. Und letztlich, und Trajan in seiner Antwort ist nicht nur interessant, dass er sagt, auf anonyme Anzeigen reagieren wir nicht, sondern ist auch interessant, also sie müssen schon opfern, aber dass er ausdrücklich nicht die Formulierung dem Kaiser opfern in der Antwort drin hat. Die hatte Plinius in seiner Frage drin. Und dann nehmen die Leute an, das war Absicht. Also da lag dem auch nicht dran. Aber schon, also ich hatte das, also ein ganz berühmtes Zitat, weit ins 4. Jahrhundert von Cicero, dass wirklich die Verehrung der Götter ist was ganz Wesentliches. Und das, was Sie sagen, ist tatsächlich, das habe ich in der Kürze der Zeit jetzt nicht gesagt, der Diokletian wollte auch in der Religionspolitik alles auf eine neue Basis stellen. Also er hat nicht nur diesen 10-Jahres-Rhythmus da sich ausgedacht, sondern außerdem gesagt, zur Stärkung des Römischen Reiches müssen wir auch wieder sichtbar zu den römischen Göttern zurückkehren. Deshalb hat er sich selber ganz stark mit Jupiter verbunden und der Augustus des Westens sollte sich ganz stark mit Mars oder Herkules verbinden. Und daran waren die auch, das haben die auch sehr propagiert, also dass die Bevölkerung auch eine Basis, auch eine religiöse Basis hatte. Das war dem Diokletian auch ganz wichtig. Und da kam es dann zu den Konflikten, weil das eben manche nicht mitmachten. Und das wurde dann das Problem. Aber der hat tatsächlich da auch einen Neustart gemacht. Und bei Konstantin, das gilt ja, habe ich auch versucht, ein bisschen zu sagen, der hat vieles ja belassen. Und es gibt ja auch Leute, ich habe in christlichen Blättern, habe ich noch vor kurzem gelesen, die sagen, der war bis zum Schluss soli invictus. Das ist alles falsch. Und da hat Paul Wayne schon die richtige Antwort. Er sagt, die Leute, die glauben, dass er gar kein wirklicher Christ war, die missinterpretieren seine Münzdruckerei. Auf den Münzen hat er immer weiter fröhlich die heidnischen Dinge gehabt. Das hat er erst nach und nach abgesetzt. Also soli invictus war bis 318 ganz normal die Münze. Dann wurde es abgesetzt, wurde aber noch bei bestimmten Münzdrucken verwendet und 24, 25 hat er es dann endgültig fallen lassen. Er hat wenn er Münzen hatte mit Christus, war immer er selber drauf. Und dann war doch das Christuszeichen. Aber es war nicht die allgemeine. Da sahen Leute, der wollte die Leute nicht irgendwie beunruhigen können. Die haben wahrscheinlich gedacht, okay, jeder Kaiser hat irgendeinen Gott, der hat halt diesen Gott, was will man machen? Aber er hat sie nicht versucht zu belästigen und sagen, das müssen wir jetzt auch alle machen oder überall. Das hat er nicht gemacht. Und er hat tatsächlich das mit der Tempelverehrung zugelassen. Hat auch, also da gibt es natürlich auch eine Diskussion. Einerseits sagt man, er hat die Tempel weiter bestehen lassen. Andererseits gibt es aber, ich habe das ja auch genannt, ein paar Beispiele, wo er Tempel geschlossen hat. Aber da sagen die Historiker, das waren auch besonders üble Sachen mit Prostitution oder auch Opfersachen. Da hat er gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Er wurde auch mal gefragt von einer Stadt, die würden gerne ihm einen Tempel errichten, ob sie das dürften. Da hat er gesagt, ja, Tempel nicht, aber sowas Ähnliches, aber vor allen Dingen keine Opfer. Also ihr könnt schon was machen, wo er einmal im Jahr hingeht und mich bejubelt, aber keine Opfer. Das nicht. Also er musste, also auch die Magistratsbeamte, das waren ja alles Heiden zunächst mal, nahezu alle. Und es gibt auch sogar eine Doktorarbeit, die festgestellt hat, dass er in den ersten Jahren jedenfalls nicht die Christen bevorzugt hat, sondern weiterhin waren die obersten Stellen besetzt von Heiden, die er berufen hat. Weil das muss man sich alles, also der war, also viele sagen, das war ein derartig kluger Machtpolitiker, der, warum soll er die Leute aufregen, der mir jetzt hier großartig, 5-10% Christen, über 90% stehen dem passiv, wenn nicht schlimmer gegenüber. Warum soll ich die jetzt unter Druck setzen mit überall Christentum? Nö. Ich bin es, ich weiß es und jeder, der sieht, was ich mache, der kann das sehen. Das war offensichtlich. Das hat auch kein, also die christliche Gemeinde hat nicht gezweifelt und die Historiker gehen auch von aus, die Heiden haben auch nicht gezweifelt, was der glaubte. Das war offensichtlich.
War seine Rolle beim Konzil von Nicea? Also vorhin war die Rede, er war der Herr der Kirche. Ja, und wie sind da die Entscheidungen gelaufen? Hat er letztlich gesagt, so wird es gemacht? Oder ist das ein falsches Bild? Wie hätte ich gern noch mal was Näheres dazu gehört?
Ich weiß nicht, ob wir gleich dazu noch etwas hören. Also ich sage mal so, ich habe erst eben mit Herr der Kirche gesagt, das ist auch ein Ausdruck eines Althistorikers, der sagt, zum damaligen Zeitpunkt Nicea gab es Rom noch nicht als die Macht, sondern es gab Alexandrien, es gab Antiochien, es gab Rom. Und jetzt hat, am Schluss hat ja Konstantin das Konzil einberufen, wenn es auch eine längere Vorgeschichte hatte, aber er hat es am Schluss einberufen, er ist hingegangen und man geht davon aus, er hat es auch geleitet und er wollte es zum Ziel bringen. Es geht ja sogar so weit, dass man sagt, das Schlüsselwort, was die ganze Sache befriedet hat, Homoousios, stammt von Konstantin. Manche Historiker sagen, na, das wird dem irgendein Bischof eingeredet haben. Andere sagen, wer weiß, wenn man seine Schriften liest, er hat sich enorm viel mit diesen Fragen beschäftigt, mit so religiösen Fragen. Vielleicht hat er tatsächlich das irgendwo aufgeschnappt oder fand das eine gute Lösung. Also irgendeiner wird es natürlich mal gesagt haben. Dann hat er gesagt, warum nicht hiermit? Und man hat sich dann darauf geeinigt. Und da kann man, also wie ich sagte, ja, der Kirche ist ein bisschen übertrieben, ich wollte das ein bisschen zuspitzen zu sagen, dem haben die Leute ihre Streitereien anvertraut. Der Donato schon, auch dann Arianer. Aber eigentlich, das war ein, der war ungetauft. Also das war jetzt, wie ich schon sagte, die westliche Kirche hat das Problem nicht so dringend angesehen. Er hat das auch zu einer Reichssynode gemacht. Hat gesagt, wir treffen uns und dann muss man, weil es gab noch mehr Probleme, der Ostertermin zum Beispiel. Also er hatte mehr Probleme als nur das mit den Arianern, was er alles da geklärt haben wollte. Aber die Westler sind praktisch nicht angetreten. 6 oder 7 Bischöfe waren da, der römische Bischof ist nicht erschienen. Man weiß nicht warum, er hat 2 Legaten, heißt es, geschickt. Ob er krank war oder keine Lust hatte, man weiß es nicht. Also der ist schon mal nicht erschienen. Also ihm lag, da, also muss man auch sagen, sagt man manchmal als Historiker, ja, war der Pontifex Maximus und denen lag daran, dass die Ausübung des Kultes, die musste einheitlich sein, schon bei den alten Römern, da konnte es keine Streitereien geben. Und das muss ihn enorm frustriert haben, hat er sicher nicht vorher mit gerechnet, als er Christ wurde, dass die Christen alle uneinig sind. Das muss für ihn ein Schock gewesen sein, als er das gemerkt hat. Erst hat er gedacht, das können wir schon irgendwie klären. Und dann merkt er, das geht gar nicht zu klären. Also, und bei dem, mit dem Donatus, da ging es auch ums Geld. Also, er hat ja dann den Nordafrikanern gesagt, baut Kirchen und hat ihnen auch Geld geschickt, um Kirchen bauen. Und dann ist die Frage, wer kriegt das denn jetzt? Auf einmal gab es in Karthago mehrere Gemeinden. Und vom ersten Mal in einem Brief von Konstantin taucht der Begriff katholisch auf. Hat er geschrieben, nur die katholischen Gemeinden. Wo er den Begriff her hat, also ist erstmal, also erstmalig taucht er bei Konstantin auf, Katholikos, nur die kriegen das. Die anderen kriegen nichts. Und dann die Donatisten wollten auch Geld, deshalb ging das los. Und bei Nicea, der Druck bestand dadurch darin, dass er die Entscheidungen auch durchsetzen konnte. Und das ist auch eines der Phänomene von Nicea angefangen, letztlich auch schon vorher bei den Donatisten, hat er auch mitgeteilt schriftlich, wie die Sache ausgegangen ist. Und das macht schon was aus, wenn der Kaiser sagt, also wir haben uns jetzt in Nicea auf Folgendes geeinigt. Und er hat sicher auch sanften Druck angewendet, also wie sanft er nur immer war. also jetzt, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sage, hat er gesagt, also wir haben uns jetzt geeinigt und hat dann, wie das auch im Senat durchaus üblich war, jeden unterschreiben lassen. Also war so blauäugig war er nicht, dass sie Arm hoben und wussten nicht, wer jetzt einen gehoben hat. Muss jeder unterschreiben. Ja, haben wir ja hier, hat jeder unterschrieben, ein paar haben nicht unterschrieben. Und den hat er schon angekündigt, ja dann, da oben ist Gallien, wie wäre es mal mit einer Auszeit in Trier. Aber also hier, also den Athanasius, den hat er später nach Trier geschickt, weil er sagt, ist besser, du gehst da mal hin hier unten. Also er hatte natürlich Möglichkeiten gehabt und das ist natürlich ein Druck, das war denen auch klar. Also man sagt, es waren viele Arianer in Nicea, die sich aber nicht getraut haben, gegen den Kaiser weiter als Arianer anzutreten, weil das ganze Ding lief in die andere Richtung, vor allen Dingen, weil er den Homoousios-Begriff gebraucht hatte. Er hat ja immerhin sogar den Arius nachher dazu gebracht oder an Freunde von dem Arius, ob er das nicht doch unterschreiben kann. Also irgendwie. Der ist ja nachher wieder aufgenommen worden, ist ja dann recht bald danach verstorben, nachdem er aufgenommen wurde. Aber dem Kaiser lag eigentlich auch immer an der Verständigung. Er wollte die Kirche zusammen. Es sah keinen Sinn drin, dass man sich streitet. Allerdings, wenn es nicht anders geht, dann müssen schon mal gelb-rote Karten verteilt werden. Insofern hat er schon einen Druck ausgeübt, das muss man schon sagen. Und hat sich auch als jemand verstanden, das war seine Funktion als Pontifex Maximus. Er war der oberste Religionsführer. Seit Augustus waren alle römischen Kaiser die obersten Religionsführer. Und das hat er auf das Christentum auch angewendet. Das war nur jetzt die Religion, die ihm nahe stand. Die anderen standen ihm jetzt nicht mehr nahe.